Nach Plauen schauen. Gern. Und ganz blank bin ich nicht, was diese Stadt angeht, auch wenn ich noch nie live dort gewesen bin. Die Plauener Spitze, von der weiß ich, die hat der Stadt ja einst im Kaiserreich ziemlichen Wohlstand gebracht. Und soweit ich weiß, ist sie auch bis heute ihr Aushängeschild.
Ja, und tatsächlich war die Stadt weltberühmt für diese feine Spitze. Die wurde ja durch mechanische Stickmaschinen plötzlich in großen Mengen hergestellt. Und so einen richtigen Boom gab es dann so um die Jahrhundertwende, nachdem die Sticker aus dem Vogtland im Jahr 1900 eine Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung bekommen haben. Damals wurde dann die Plauener Spitze sogar bis in die USA verkauft. Und es gab wegen der Handelsbeziehungen sogar ein amerikanisches Konsulat in Plauen.
Im Ernst?
Ja, absolut. Dir sagt doch bestimmt der Name Solomon Guggenheim etwas.
Klar, das ist der Gründer eines meiner absoluten Museumsfavoriten. Ein amerikanischer Industrieller, reich geworden durch Kupfer. Und einen Teil seines Geldes hat er ja äußerst sinnvoll investiert, nämlich ins Guggenheim Museum in New York. Und was hat der mit Plauen zu tun?
Solomon Guggenheim wurde als junger Mann von seinem Vater in den 1880er Jahren aus den USA hierher geschickt, um etwas über das Textilhandwerk zu lernen. Das war noch bevor er mit Kupferminen zum Millionär geworden war.
Was waren das damals für ein Plauen? Also das ist ja dann schon fast 150 Jahre her. Was für eine Stadt hat der junge Guggenheim damals so vorgefunden?
Eine reiche. Also wenig später, um 1912, war Plauen in Deutschland die Stadt mit den meisten Millionären. Das waren immerhin 145.
Das ist echt interessant. Sieht man das der Stadt dann heute noch an, diesen vergangenen, vermute ich mal, Reichtum?
Ich finde schon. Also ich war wirklich überrascht, wie großzügig diese Bahnhofstraße in der Innenstadt gebaut wurde. Das ist ein richtig breiter Boulevard. Der könnte genauso gut in Paris oder Berlin liegen. Und Julius Tietz, das ist der Bruder des Hertie-Gründers, ließ hier ein richtig prächtiges Kaufhaus bauen. Eines der ersten in Deutschland. Und du hast natürlich auch viele ältere Gebäude, das Rathaus am Altmarkt mit so wellenförmigen Renaissance-Giebeln. Aber sehr viele Häuser in Plauen sind wirklich in diesem Gründerzeitstil und Jugendstil gebaut, weil das eben die Blütezeit Plauens war.
Das hatte ich zum Beispiel wirklich so gar nicht auf dem Schirm. Das würde ich wirklich sehr gerne mal live sehen. Sag mal noch mal zum Thema Spitze, ne? Gibt es da einen Ort, der aus der Historie erzählt, also ein Museum oder sowas?
Ja, sogar ein ganz neues. Das heißt Fabrik der Fäden und zeigt unter anderem riesige Stickereimaschinen. Die sind wirklich mehrere Meter breit und hoch.
Ich freue mich hier immer an diesen Namen. Fabrik der Fäden finde ich super. Und diese riesigen Maschinen, funktionieren die noch?
Ja, also würden sie, wenn man sie anstellen würde, die große Maschine gleich links hinter dem Eingang, könnte man noch einsetzen, aber die steht da in der Regel still. Das ist die, Achtung, Pantographenschiffchen-Stickmaschine.
Nochmal sagen, bitte.
Pantographenschiffchen-Stickmaschine von 1912. Wenn man solche Maschinen wirklich in Aktion sehen will, dann kann man sich das in der Plauener Schaustickerei angucken. Die liegt ein bisschen weiter westlich der Innenstadt. Hier in der Fabrik der Fäden geht es mehr so um die Entwicklung der Spitzenstickerei und um die verschiedenen Produkte und um die einzelnen Gewerke, die sich da um das Thema herumstricken. Zum Beispiel gab es so eine Abteilung, in der die Spitzenstoffe nach der Herstellung dann nochmal auf Fehler geprüft wurden und ausgebessert. Es gab Entwerfer, also Designer und so weiter. Davon erfährt man dann in den oberen Etagen. Und du siehst da auch Vitrinen mit originalen Kleidern aus Spitze, aus dem 19. Jahrhundert und aus dem frühen 20. Jahrhundert und aber auch, was moderne Textilien heute alles können, zum Beispiel Wärme und Kälte leiten.
Mir ist übrigens noch was zu Plauen eingefallen, was ganz anderes als Spitze. Als Politologin habe ich mich ja eine ganze Menge so mit der Wendezeit beschäftigt und alle, die die so halbwegs bewusst miterlebt haben und die an diese friedliche politische Revolution denken, die haben ja meistens Leipzig im Kopf mit diesen großen Montagsdemonstrationen. Aber das liegt vor allem daran, dass das Westfernsehen damals in Leipzig sehr präsent war, nicht so in Plauen. Und auch da gab es richtig große Demonstrationen.
Ja, und am 7. Oktober 1989 sogar die erste, die nicht gewaltsam aufgelöst wurde. Also Plauen war eine der letzten Stationen, durch die im September die Züge mit den DDR-Flüchtlingen in den Westen fuhren. Die hatten sich ja vorher in der Prager Botschaft versammelt und dort, wo der damalige Außenminister Genscher diese berühmten Worte sprach, die hat man so vielleicht noch im Kopf, ne? Dass die Ausreise jetzt in die Bundesrepublik genehmigt wurde, der ging dann so im Jubel unter, dieser Satz. Dort ging dieser Zug durch Plauen. Wer sich für das Thema interessiert, sollte mal eine Führung mit Frank Spranger machen. Der war früher Orthopäde und Unfallarzt, aber jetzt will er seine Erfahrung eben weitergeben und macht Stadtführung. Und der hat die Wendezeit in Plauen selbst miterlebt und kann das richtig gut erzählen. Es macht wirklich Spaß.
Ein Zeitzeuge, also das macht ja immer einen riesengroßen Unterschied, wenn Menschen Selbsterlebtes erzählen. So, jetzt waren wir bei der Spitze und der Politik. Da haben wir schon ein interessantes Spannungsfeld aufgemacht. Was finde ich denn noch in Plauen?
Zum Beispiel die Johanneskirche mit einem modernen Glasfenster-Triptychon von Michael Triegel. Das ist einer dieser großen Künstler der neuen Leipziger Schule, zu der ja zum Beispiel auch Neo Rauch gehört. Und die Stadt Plauen hat das Fenster anlässlich ihres 900. Geburtstags bei ihm in Auftrag gegeben. Der wollte das erst gar nicht machen, beziehungsweise er hatte eigentlich zu viel zu tun. Aber die Plauner waren hartnäckig und am Ende hat das dann doch gemacht. Und jetzt gibt es eben im Altarraum drei große bunte Glasfenster, die unter anderem die Auferstehungsgeschichte erzählen. Und in der Mitte siehst du dann so einen Jesus, aber nicht gepeinigt, wie man das so kennt, sondern eben so kraftvoll, richtige Heldenfigur. Er hält diese rot-weiße Siegesfahne hoch, die für die Auferstehung steht. Und wenn du dann so in der Johanneskirche sitzt und das Licht von außen durch das Glas scheint, das hat schon eine tolle Wirkung.
Aber eigentlich hatte der Künstler keine Zeit. Naja, also wahrscheinlich ist er selber froh, dass er das gemacht hat. Ich bin jetzt schon einigermaßen beeindruckt von Plauen.
Dabei war das noch gar nicht mein persönliches Highlight.
Noch eins?
Ja, also ich muss dir jetzt noch von meinem Lieblingsort kurz erzählen. Das ist das Museum, das sich mit einem anderen Künstler beschäftigt, dem Zeichner Erich Oser.
Michael Triegel sagt mir ja was. Klar, Leipziger Schule, aber Erich Oser?
Das ging mir genauso. Als ich die Reise vorbereitet habe, sagte mir der Name auch nichts. Aber guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Einen Schlüsselanhänger habe ich dir mitgebracht.
Aha, einen Schlüsselanhänger. Der ist ganz leicht und aus Holz und man sieht Vater und Sohn. Ja, klar, jetzt sagt mir zwar der Name immer noch nichts, aber jetzt erkenne ich, ja, diese Vater und Sohn Comics, hier ein etwas rundlicher Mann mit Glatze und ein kleiner Junge mit strubbeligen Haaren.
Ich glaube, die hat fast jeder schon mal irgendwo gesehen. Wir verlinken das in den Shownotes, dann könnt ihr euch das auch noch anschauen. Die sind in den 1930er Jahren in der Berliner Illustrierte Zeitung gedruckt worden und später nach Erich Osers Tod sogar weltweit, weil sie eben fast ohne Sprache auskommen und auf so eine sehr liebevolle Art lustige Geschichten erzählen, mit denen sich die Menschen von Plauen bis Peking irgendwie identifizieren können.
Bis Peking, okay. Kommen dann auch internationale Gäste in dieses Museum?
Ja, es war tatsächlich vor kurzem eine Besuchergruppe aus China da. Vor allem in Asien sind diese niedlichen, lustigen Vater-Sohn-Comics sehr beliebt im Moment. Und das Schöne an der Galerie E.O. Plauen, so heißt das Museum offiziell, ist, dass man neben diesen Comics auch eine ganz große Vielfalt von Erich Osers Schaffen sieht. Da hängen nämlich auch Aquarelle, die diese hügelige vogtländische Landschaft rund um Plauen zeigen. Da hängen Werbeplakate, zum Beispiel für Reinigungsmittel oder den Leipziger Zoo, denn Erich Oser war vor allem Werbezeichner. Und es hängen dort Buchcover, die er gezeichnet hat, unter anderem für seinen Freund Erich Kästner. Und es hängen dort auch politische Karikaturen. Oser war wie sein Freund Erich Knauf, zu dem kommen wir gleich, Sozialdemokrat und gegen das Hitler-Regime. Und später hat er dann trotzdem für die nationalsozialistische Zeitung Das Reich gezeichnet.
Oh, jetzt wird es ja nochmal richtig interessant. Politische Karikaturisten, das finde ich ein sehr interessantes Genre und den Werdegang besonders. Wie kam das?
Darüber habe ich mit der Kuratorin Iris Heist gesprochen, die das Museum leitet.
Das ist so ein bisschen die schwarze Episode im Leben von Erich Oser. Er wird erstmal in seiner Freiheit beschränkt. 1933, nachdem das Reichstagsgebäude brennt, bekommt Erich Oser Angst und verbrennt zusammen mit Erich Knauf sämtliche Vorzeichnungen und Zeichnungen für den Vorwärts und für die Neue Revue. Es waren SPD-nahe Zeitungen. Er wird wohl auch Mitglied der SPD gewesen sein.
Später hat er dann ja aber trotzdem für das Reich gearbeitet. Warum hat er das gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich ihm gern selbst stellen würde. Da wir das nicht können, versuche ich einfach mal zu überlegen, welche Faktoren da eine Rolle gespielt haben könnten. Das ist einmal natürlich die scheinbare Sicherheit, die damit einhergeht. Das heißt, er fühlte sich als Teil des Ganzen, in Anführungszeichen, irgendwie sicher vor der Verfolgung der Nationalsozialisten. Er durfte seinen Stil beibehalten, der teilweise als undeutsch auch angeprangert wurde. Und da wurde er also beschützt, bis 1943 zumindest. Erich Ohse hatte zu der Möglichkeit, dass er sehr frei in seinem Stil sein durfte, bekam er eben auch gut Geld, das heißt, seine Familie war versorgt. Zum anderen hat er auch wirklich Materialien bekommen, die damals sonst nicht verfügbar waren. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie ein Künstler aus Bestimmung sind und Sie bekommen dann die Möglichkeit, sich trotz dieser schlimmen Umstände noch so kreativ auszudrücken, das ist einfach der Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum Erich Ohse politisch sehr gegen seine Natur auch gezeichnet hat.
Aber trotzdem hat ihm das nichts genützt.
Das hat ihm nichts genützt. Erich Ohse war schwerhörig, hat deswegen sehr laut gesprochen. Wir haben auch Berichte von Freunden, die nicht mehr so gern mit ihm aus dem Haus gegangen sind, weil sie berichten, es wäre gefährlich mit ihm. Dadurch, dass er immer gesagt hat, was er gedacht hat. Was er gedacht hat, war, dass dieser Krieg unmenschlich ist, dass er unbedingt aufhören muss und dass Deutschland natürlich auch verlieren wird. 1944 hat er eben ähnliche Dinge auch gesagt in einem Luftschutzbunker und leider war auch ein Kollege von Erich Ohse und Erich Knauf dabei, hat das Ganze mit angehört und die beiden denunziert. Dadurch sind die beiden wegen Wehrkraftzersetzung festgesetzt worden und sollten zum Tode verurteilt werden. Erich Ohse ist im Ganzen in der Nacht vor dem Prozess zuvorgekommen. Er hat sich selbst das Leben genommen. Erich Knauf wurde zum Tode verurteilt.
Wow, das nimmt einen ja schon auch ein bisschen mit.
Ja, das ist schon ein Museum, was echt Eindruck hinterlässt. Einerseits gibt dir dieses Museum das Gefühl, dass du hier einen sehr humorvollen, begabten Menschen kennenlernst. Und andererseits erfährst du dann von dieser inneren Zerrissenheit. Aber ich habe eine Idee, wie wir die Stimmung hier jetzt wieder ein bisschen aufhellen können.
Na dann los.
Wir gehen zum Malzhaus.
Ja!
Genau, da kriegst du Bier. Aber vor allem finden hier das ganze Jahr über richtig gute Kulturveranstaltungen statt. Neben Kino und Kabarett sind das vor allem Konzerte von Jazz bis Pop und Punk. Und Ende September startet hier jedes Jahr der Folkherbst. Das ist ein Folkfestival mit Bands aus aller Welt, die bis Ende November dann in Plauen spielen. Plauen hatte nämlich schon zu DDR-Zeiten, so in den 70ern, eine ganz lebendige Folkszene. Und deren Keimzelle war hier im Malzhaus. Also Bier trinken kannst du natürlich das ganze Jahr über. Das ist vor allem im Sommer total schön. Dann kann man da im Biergarten sitzen und hat einen sehr schönen Blick über die Elsteraue.
Biergarten. Da würde ich dann erstmal sitzen und vielleicht auch gar nicht mehr aufstehen. Also Plauen wächst in meiner Vorstellung mit jeder Station und jeder Geschichte, die du erzählst. Was mich noch interessieren würde, ist, hat Plauen auch eine Uni?
Es gibt eine Berufsakademie mit 400 Studierenden, die seit diesem Jahr auch als Universität anerkannt und auch ausgebaut wird. Also dort, wo bis 2008 noch das Gefängnis der Stadt war, entsteht ein neuer Campus für 1000 Studentinnen und Studenten.